Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei Schweizweit. Ich habe heute die Ehre, Sie an einem ganz besonderen Ort begrüßen zu dürfen. Durch diesen Eingang sind schon etliche Spione, Spitzenpolitiker und Starlets gegangen. Es ist nämlich die Drehtüre des Hotels Bellevue Palace in Bern. Das Fünf-Sterne-Haus ist das offizielle Gästehaus der Schweizer Regierung. Und in der heutigen Sendung werfen wir nicht nur einen Blick hinter die Kulisse dieser altehrwürdigen Unterkunft, sondern machen auch eine kleine Reise durch die Hotellandschaft der Schweiz.
Konkurrenz. Immer mehr Private bieten Zimmer und Wohnungen an. Kurskorrektur. Schweizer Edelhotellerie. Wohin des Weges? Und Kunststreich. Ein Null-Stern-Hotel im Bunker als sinnvolles Kuriosum.
Bevor wir hier in die Geschichte und Geschichten des Hauses eintauchen, werfen wir einen Blick Richtung Zürich. Auch dort steht ein Haus, in dem seit Generationen Stars und Künstler absteigen. Das Grand Hotel Dolder, vor ein paar Jahren umgebaut von keinem Geringeren als Sir Norman Foster, heißt mittlerweile The Dolder Grand. Gipfel der Extravaganz sind dort 4 Suiten mit exklusivem Wohnambiente. Die Einrichtung wurde durch das Schaffen der ehemaligen Stargäste inspiriert.
Ausgerechnet dem Rock'n'Roll der 60er Jahre widmet das umgebaute Dolder Grand eine ihrer 4 Top-Suiten. Als Hommage an die Rolling Stones, die beim legendären Zürcher Auftritt 1967 hier logierten. Die Inneneinrichtung besorgte das renommierte Londoner Büro United Designers. Leitmotiv war das Lebensgefühl der Epoche.
Die Stones wohnten hier. Darum ließen wir uns von ihnen inspirieren und brauten etwas über die britischen 60s zusammen. Swinging London, Kunst, Pop-Art. Aber die Hauptinspiration war ein Stones-Song. Dadurch wurde die Suite sehr dunkel. Painted Black ist ein berühmter Stones-Song.
Auch das Bad ist düster gehalten unter dem glitzernden Disco-Himmel. Whirlpool und Sauna bieten Raum für Entspannung. Oder für die wilde Champagner-Party à la Stones. Die zweite Top-Suite im 40er-Jahre-Stil gehalten. Inspiriert vom Schweizer Bildhauer Alberto Giacometti. Die Inneneinrichtung ganz an der Moderne ausgerichtet. Auf 170 Quadratmetern wurden hier nur die feinsten Materialien verwendet.
Bei den Top-Suiten galt, genau wie für alle anderen Bereiche, die einzigen Limits sind die deiner eigenen Vorstellungskraft.
Ein paar Limits gab es dann aber doch. Für eine echte Giacometti-Skulptur reichte das Budget nicht ganz. Dafür ist die Aussicht atemberaubend. Doch nach welchen Kriterien wurden die Künstler ausgewählt?
Es sind sicher Persönlichkeiten, die so vielfältig wie das Dolder selbst sind und eine gewisse Zeitepoche geprägt haben. Einerseits im klassischen Bereich. Unser Haupthaus war in der Vergangenheit stark mit der Klassik verbunden, aber ebenfalls Leute und Menschen, die bis in die Gegenwart den Zeitgeist prägen.
Grand Hotels haben sich schon immer gerne mit Prominenz geschmückt. Hier ist man besonders auf die Künstler Prominenz stolz. Die Familie von Thomas Mann war hier zu Gast. Oder Woody Allen. Doch man wollte Italianita und fand sie in der Schauspielerin Giulietta Masina und in ihren Filmen aus den 50er Jahren.
Mambo! Balli capiria! Come caschi peresa, sor meglio d'acqua de Roma!
Forza! 50s-Feeling und ein Hauch von Dolce Vita. Prunkstück des Luxushotels ist die 400 Quadratmeter große Maestro Suite, benannt nach Herbert von Karajan. Die Räume im Turm atmen das Flair der 70er Jahre und versetzen den Gast in mondäne Stimmung.
Wir schaffen eine Bühne, auf der die Leute sich ausleben sollen. Und die Kunst wird in diesem Hotel dabei eine wichtige Rolle spielen.
Leider spielt auch das Geld eine große Rolle. Eine einzige Übernachtung in dieser Maestro-Suite kostet 14.000 Franken.
Wir sitzen hier jetzt in der berühmt-berüchtigten Bellevue-Bar. Journalisten haben hier eigentlich gar keinen Zutritt und je nach Gästen darf man hier auch nicht rein. Neben mir sitzt Hoteldirektor Urs Bührer. Was macht für Sie die Faszination dieses Hauses aus?
Das Bellevue Palace ist natürlich seit jeher eng verbunden mit dem Schweizer Staat. Wir sind das Gästehaus der Eidgenossenschaft. Das Haus ist 100 Jahre alt, so wie es hier steht. Die Firma 148 Jahre mit vielen berühmten Gästen, vielen Staatsbesuchen. Und das ist schon spannend.
Sie empfangen hier ganz viele Staatsgäste. Worauf achtet man bei so einem Besuch ganz besonders? Was macht Sie am nervösesten?
Ja, das ist eine gute Frage für ein Hotel, eigentlich gar nichts, aber das Timing ist sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist wirklich eine Minuterie, die auf die Minute genau geplant ist.
Jetzt haben Sie uns hier was mitgebracht, Gästebücher, wo ganz, ganz seltene Hotelgäste, würde ich sagen, unterschrieben haben. Würden Sie uns da mal einen Einblick geben?
Sehr gerne. Also wir haben natürlich Gästebücher zurück bis in die 30er Jahre. Wir haben die Königin von England unter anderem. Also die Gästebücher sind voll mit Einträgen von Politikern, von Staatsoberhäuptern. Wir haben Renier Grace Kelly hier aus den 60er Jahren zum Beispiel. Also auch ein ganz schönes Bild hier.
Was war das speziellste Erlebnis, das Sie mit einer Persönlichkeit hatten, sei das heißt es mit dem Staat?
Schauen Sie, was wir machen hier, das ist ein Menschengeschäft, ein People's Business. Ich glaube, jeder Gast ist für uns wichtig und ist interessant. Was mich sehr bewegt, sind Gäste, die auch die Welt bewegen. Ich denke an Ban Ki-moon, den UNO-Generalsekretär, wenn man mit ihm ein Gespräch haben kann. Ein Hotel sieht die Gäste natürlich ungeschminkt. Und wir haben da einen sehr, sehr nahen Kontakt auch zu diesen Persönlichkeiten. Und das macht es eigentlich sehr, sehr spannend.
Mhm. Gibt es eine Anekdote, die Sie uns erzählen können, dürfen?
Erzählen können oder dürfen ist was anderes.
Ja, genau.
Es passieren natürlich im Hintergrund immer wieder kleine Unfälle und wir spielen dann auch wieder mal Feuerwehr zwischendurch. Ich mag mich erinnern, als wir ein Catering machen im Landhaus Lohn für den Staat, für einen Staatsbesuch, wo mich der Küchenchef anruft, dass sie den Dessert vergessen haben oder nicht genügend hatten, weil ein Gast, weil sie das Programm geändert haben. Und ich fuhr dann raus mit unserem Wagen und die ganze Mousse au Chocolat fiel dann am Rotlicht und wir mussten dann ein bisschen improvisieren. Aber es ging schlussendlich auf den letzten Drücker.
Das hier ist die Präsidentensuite. Die ist fast doppelt so groß wie meine kleine Drei-Zimmer-Wohnung. Und wie Sie sehen, wird hier alles unternommen, damit sich die illustren Gäste wie zu Hause fühlen. Sich wie zu Hause fühlen, und zwar im wortwörtlichen Sinne, kann man, wenn man statt im Hotel bei einer Privatperson übernachtet. Immer mehr Menschen vermieten ihre eigenen vier Wände auf Zeit. Und wir wollten erfahren, wie es ist, Wildfremde in seinem Bad, in seiner Küche und auf seinem Sofa zu wissen.
Platz machen für einen Gast. Die Studentin Alina Bakir gibt ihre Einzimmerwohnung in Zürich erstmals in fremde Hände. Sie hat sie im Internet für 270 Franken pro Woche ausgeschrieben. Ein mulmiges Gefühl.
Gibt es da auch Dinge, die Sie nicht wegräumen können, die Ihnen Sorgen bereiten?
Sicher, ich mache mir Sorgen um mein ganzes Mobiliar, das ich zurücklasse. Ganz speziell um mein helles Sofa da hinten. Da denke ich immer, wie sieht das denn aus, wenn ich zurückkomme? Die Einzimmerwohnung in Zürich, der Terrassenblick in Brasilien, das einzigartige Loft in New York. Auf dutzenden Seiten im Internet werden Wohnmöglichkeiten vermittelt, wie auch dieses Penthouse in Basel, mit Terrasse und Rheinblick. Till Rammstein vermietet darin ein Ferienzimmer.
Und wenn du denn,
wenn du da hochläufst, dann kommst du auf den schönsten Platz der Schweiz, finde ich, den Münsterplatz. Ich empfehle dir, in der Nacht hochzugehen, wenn keine Leute da sind. Dann ist es eine sehr, sehr spezielle Stimmung.
Sehr, sehr spezielle Stimmung. Mit dem Münster denn.
Wohnen wie zu Hause, aber doch ganz anders. Der Gast aus Deutschland ist begeistert von dieser Form.
Ja, man kommt plötzlich in ein völlig anderes Setting als daheim. Man kommt in eine fertig eingerichtete Wohnung, Bleibe. Und man geht letztlich dahin, wo ein anderer Mensch lebt und sich auch wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich wohlfühlt. Und da kann man dann ja dran teilhaben oder auch eben nicht.
Und fühlen Sie sich wohl?
Ja, ja. Es ist wirklich sehr schön da.
Hier sind wir im Wohnbereich. Hier kann man abends sitzen und Gespräche führen. Im Sommer ist natürlich auch der Balkon ein Highlight. Ich wohne oben auf dem Heuboden. Und jetzt gehen wir in die Küche.
Rammstein bleibt auch in der Wohnung und regelt das Zusammenleben.
Die Küchenbenutzung, das entscheide ich immer im ersten Moment. Wie weit die Gäste gehen dürfen.
Wieso lassen Sie denn überhaupt wildfremde Menschen in Ihre vier Wände?
Ich mag die Begegnung mit fremden Leuten. Die Welt kommt so zu einem nach Hause.
Und noch ein bisschen Geld verdienen.
Das ist ein netter Nebeneffekt, aber für mich nicht Hauptmotivation.
Für die Studentin Alina Barkir ist Geld der Hauptgrund. Nur so kann sie sich überhaupt Ferien leisten. Ihr Studio ist begehrt. Die Interessenten melden sich per E-Mail, bewerben sich für die Unterkunft auf Zeit. Auf vielen Internetportalen wird später auch der Gastgeber bewertet. Wie viele Touristen in der Schweiz statt im Hotel lieber bei Privaten nächtigen, ist nicht bekannt. Statistiken gibt es keine. Dass dies aber immer beliebter wird, vor allem in den Städten, zeigen die Quartalszahlen vom größten Vermittler Airbnb. Vor einem Jahr boten gerade mal 1014 Leute ihr Zuhause feil. Ende Juni waren es fast dreimal so viele. Tourismusexperte Urs Wagenseil ist überzeugt, ohne Internet wäre dieses Geschäftsmodell undenkbar.
Früher gab es das klassische Inserat, Wohnung zu vermieten, und man buchte über eine Telefonnummer. Heute will man nicht mehr die Katze im Sack kaufen. Man will sich informieren, will wissen, auf was man sich einlässt. Auf den Internetportalen gibt es vor allem auch Fotos. Ich kann jeden Raum aus verschiedenen Perspektiven anschauen. Man hat so eine riesige Auswahl und findet dann genau das, was einem gefällt. Wo ich sagen kann, die will ich.
Zurück in Basel. Gast Marcel Gloyer hat hier seine Traumunterkunft gefunden. Ist man sich sympathisch, steht einem gemeinsamen Tagesausflug nichts im Wege. Mancher findet nicht nur die ideale Bleibe, sondern gewinnt sogar noch neue Freunde.
Herr Bührer, wir haben gerade gesehen, dass private Wohnungsanbieter, wie zum Beispiel die Plattform Airbnb, immer größer wird im Markt. Ich nehme nicht an, dass das eine Konkurrenz ist für Ihr Haus, Dankeschön. Aber was kann denn ein Hotel einem Gast bieten, was ein Privatanbieter zu Hause nicht kann?
Ich glaube, für einen Privatanbieter zu Hause, es geht ja auch grundsätzlich um Schlafen wie bei uns. Und ein Hotel, was wir gerade in unserer Klasse, was wir natürlich anbieten können, das ist Zeit und Raum. Also A, die Räume und natürlich auch die Zeit. Also wir geben dem Gast die Zeit, unser Concierge, der viele Arbeiten abnehmen kann, unsere Hausdame, die Arbeiten abnehmen kann. Und ich glaube, das ist der große Unterschied.
Diese Immobilie gehört, wenn ich richtig informiert bin, dem Bund. Könnte das Haus als Hotel überleben? Ohne diese Unterstützung?
Ja, das stimmt nicht ganz. Also wir brauchen keine Unterstützung. Das stimmt, das Haus gehört der Eidgenossenschaft, aber wir tragen uns hier selber. Und das muss ich auch immer sagen, wir haben hier keine Steuergelder, die reinfließen, sondern wir erarbeiten unseren Ertrag selber.
Es ist aber nicht selbstverständlich, dass ein Hotel dieser Preisklasse tatsächlich überleben kann. Sehr viele wurden an ausländische Investoren verkauft. Ist der Ausverkauf der Schweizer Hotellerie tatsächlich die Zukunft in diesem Business?
Ich glaube es nicht, aber für Investoren sind natürlich Häuser der Luxusklasse sehr interessant und es ist sehr viel Emotion dahinter. Es geht um die Liegenschaft, der Wert der Liegenschaft, aber eben hauptsächlich um die Emotion. Es ist viel Sexappeal dahinter.
Die Die Luxushotellerie ist ein wichtiger Pfeiler des Schweizer Tourismus. Doch solche Häuser zu führen, das kostet richtig viel Geld. Und dieses fehlt eben manchenorts. So wurden bereits 40% der Schweizer Luxushotels an ausländische Investoren verkauft. Woher diese Entwicklung kommt, das zeigt der nächste Beitrag.
Schweizer Luxushotels. Hierher kommt, wer das nötige Kleingeld hat und für eine Nacht schon mal 5.000 Franken hinblättern kann. Immer häufiger geraten solche Luxushotels in den Besitz von ausländischen Investoren, auch solche, die das Wort Schweiz im Namen haben. Zürich Hotel Atlantis. Hier fand vor kurzem der Spatenstich für den Umbau des Luxushotels statt. Ein unbekannter Investor aus dem Golfstaat Katar investiert hier über 60 Millionen Franken. Martin Sollinger ist Verwaltungsrat der Atlantis AG. Er erklärt, warum der Katarer genau hier investiert.
Einerseits, weil der Investor eine enge Beziehung zu Zürich hat. Er ist oft hier. Andererseits suchen Katari auch andere Investments für Zeiten, wo Gas nicht mehr so fleißig fließen wird.
40% der Schweizer Fünf-Sterne-Hotels werden von ausländischen Investoren kontrolliert. Das Hotel Gütsch in Luzern hat ein Russe gekauft. Auf dem Bürgenstock investiert der Staatsfonds Katar eine 500 Millionen in ein Resort der Superlative. Fürs Parkhotel Fitznau warf ein österreichischer Multimillionär eine 250 Millionen auf. Und in Andermatt investiert der Ägypter Saviris für sein Resort 2 Milliarden Franken. Ausländische Milliarden für Schweizer Hotels. Für Giulielmo Brentel von Hotellerie Swiss eine logische Entwicklung.
Die Ansprüche der internationalen Gäste sind gestiegen. Der Investitionsbedarf ist gestiegen. Viele Besitzerfamilien können da gar nicht mehr mithalten.
Das ist doch ein Ausverkauf des Schweizer Tourismus.
Es ist mir grundsätzlich lieber, man investiert in der Schweiz als in Österreich. Und wenn ein Ausländer in der Schweiz investiert, ist das gut für die Schweizer Hotellerie und damit für den Schweizer Tourismus.
In den Anfangszeiten des Tourismus waren die Hotels vorwiegend in Schweizer Hand. Zum Beispiel das Hotel Carlton in St. Moritz. Einzelinvestoren oder Aktiengesellschaften mit Sitz in der Schweiz schossen Geld ein, auch in den Quellenhof in Bad Ragaz. Das Grand Hotel in Brunnen wurde zum Beispiel von einer AG mit Innerschweizer Persönlichkeiten gegründet. Stefan Pfister berät ausländische Investoren, die in Schweizer Hotels investieren. Er ist überzeugt, ihr Engagement sei langfristig, denn die Schweiz habe viele Vorteile.
Hauptvorteil ist sicher die Stabilität, die die Schweiz bietet, politisch, aber auch sozial. Letzten Endes ebenso eine gewisse wirtschaftliche Stabilität. Hinzu kommt die Schönheit unseres Landes.
Ausländisches Geld für Schweizer Luxushäuser. Dieser Trend wird weiter anhalten.
Wir sind jetzt hier in einem der Herzstücke dieses Hauses angelangt. Der Küche neben mir steht Gregor Zimmermann, eben noch Barack Obama bekocht, jetzt schon wieder zurück auf den Posten. Herr Zimmermann, alles, was in diesem Haus serviert wird, egal ob ein Club-Sandwich, eine Pizza oder ein Staatsbankett, kommt aus dieser Küche. Wie schaffen Sie das alles?
Das Wichtigste ist die Logistik, die Organisation, dass das alles koordiniert abläuft eigentlich. Muss ich das so vorstellen, es kommen Bestellungen über glatte Rast, zum Teil 5 bis 6 Bankette gleichzeitig. Das ist extrem wichtig, dass eine Person, in der Regel ich oder mein Stellvertreter, vorne am Pass steht und das Ganze ein bisschen koordiniert abruft und bestellt.
Mhm. Geben Sie uns einen Eindruck, wie viele Teller gehen hier pro Tag raus?
Also in der Hochsaison sind das locker 1400 bis 1500 Teller, die wir da servieren.
Jetzt kochen Sie sehr oft für Staatsgäste oder für große Stars. Haben die andere kulinarische Ansprüche als wir Normalos oder sind also, das auch nur Menschen?
Das sind auch nur Menschen, natürlich. Wenn wir dann von anderen Religionen, anderen Essgewohnheiten sprechen, da wird es ein bisschen aufwendiger. Grundsätzlich erfüllen wir alle Wünsche.
Was war das Exzentrischste, was Sie schon je kochen mussten oder der speziellste Wunsch, den Sie erfüllen mussten?
Also wir hatten mal einen Staatsgast, wo wir eine halbe Stunde vor Beginn eigentlich erfuhren, dass der Gast eine spezielle Diät einhalten musste. Und wir servierten ihm trotzdem innerhalb 30 Minuten das Menü, ohne dass irgendjemand etwas merkte.
Und wenn Sie jetzt so einen Staatsgast hier beherbergen, was läuft dann in der Küche ab? Kommt der Sicherheitsdienst und guckt sich das alles an?
Das ist auch ein bisschen abhängig vom Staatsgast, wo bei uns im Hotel ist. Wir hatten die schon, als wir 3-4 Vorkost, beziehungsweise oftmals sind es auch Ärzte, wo die Produkte, die Gerichte anschauen, degustieren. Wir hatten auch schon einen Staatsgast, wo wir welche Lebensmittelproben von jedem Gericht zurückstellten. Und andere sind relativ locker drauf.
Herzlichen Dank für diesen Einblick.
Danke.
Ich sehe, Sie sind hier schon an der Weihnachtsdekoration. Wie viele Kugeln müssen Sie montiert haben, bis es soweit ist?
Circa 20.000.
Das gibt ja zu tun. Und wann muss alles bereit sein?
Mitte November. Und wir fangen im Juni, also im Hochsommer, bereits an, Kugeln zu montieren, dass wir dann fertig sind im November.
Ja, dann haben Sie es ja bald geschafft.
Ja, in den letzten Zügen.
Im Keller des Fünf-Sterne-Hotels werden die Blumen hergerichtet. Im Keller des Null-Sterne-Hotels, da wird übernachtet. Die beiden Zwillingsbrüder Frank und Patrick Rickling, die machen zwar Kunst, dazwischen entwerfen sie aber immer wieder auch alltagstaugliche Konzepte, wie zum Beispiel eben das Null-Sterne-Hotel im Luftschutzbunker.
Es waren einmal Zwillingsbrüder, die waren beseelt. Beseelt von speziellen Ideen. Schon als Kinder. Da bauen Frank und Patrick Ricklin ein ganzes Hüttendorf im Wald. Mit Elan. Dieses Hüttendorf findet rasch ein Ende. Durch ein Behördenpapier. Der Elan, der bleibt. Die Zwillinge wollen agieren, irritieren, unterwandern, gesellschaftlich intervenieren. Und das alles mit Kunst. Als Kunst. Weltweit für Furore sorgen war nie ihr Ziel. Aber genau das geschieht mit dem Nullstern-Hotel. Die Grundidee, ein leerstehender Bunker im Appenzellerland. Diesen Bunker beleben mit Vorhandenem. Zum Beispiel mit guten Betten, meist aus stillgelegten Hotels. Die fehlende Aussicht im Bunker ersetzt ein Monitor mit Live-Bildern der Außenwelt. Und moderne Butler, Praktikanten einer Hotelfachschule, dürfen Persönlichkeit zeigen. Mit dem Null-Stern-Hotel wollen die Künstlerzwillinge den Sternenhype der Hotellerie unterwandern. Ein Null-Stern-Hotel als Antithese zum Luxus und Größenwahn. Man ist irritiert, kann es nicht einordnen. Ist es Kunst oder eine Geschäftsidee?
Ja, ganz klar Kunst. Wir sind Künstler und haben das auch als Künstler konzipiert und am Anfang war das ein ganz kleines Projekt und jetzt wird es immer größer und das ist für uns natürlich spannend.
Aus der ganzen Welt reisen Medien an und berichten. Eine Sensation. Gäste aus 29 Ländern treffen ein. Komfortables Schlafen in zwei Räumen mit total 14 Betten. Geweckt werden vom Butler.
Ich habe mich ein bisschen 10 Jahre zurückversetzt gefühlt, wie Klassenfahrt, Ferienlager-Atmosphäre. Also es war wirklich aufregend und abenteuerlich.
Frank und Patrick Ricklin gelingt es, ihr Konzept zur Marke zu machen. Der Name Nullstern Hotel und der Slogan Nullstern, the only star is you, wird urheberrechtlich geschützt. Daniel Charbonnier, Berater für Hotellerie, steigt früh als Teilhaber ein. Er ist überzeugt von der Idee.
Die Idee ist weitaus mehr als ein Kunstprojekt. Sie ist millionenwert. Sie hat Potenzial für eine internationale Verbreitung.
Die Brüder entscheiden sich anders. Das Nullstern-Hotel schließt seine Tore nach einem Jahr. Eine bewusste Aktion der Künstlerzwillinge. Nun hagelt es Angebote aus der ganzen Welt. Ein russischer Investor bietet Millionen. Die beiden Brüder lehnen ab, weil der Russe die Philosophie nicht begreift. Und selbst das Büro von Star-Architekt Norman Foster kriegt einen Korb. Doch das Konzept überlebt. Die Ricklin-Brüder machen ab und zu Führungen durch das Hotel, das nun Museum ist. Wer Glück hat, kann ein Foto von sich schießen lassen. Im typischen Nullstern-Hotelstil. Frank und Patrick entwickeln derweil in ihrem Atelier für Sonderaufgaben weitere Ideen, die an Normen und Grenzen kratzen.
Es gibt kaum noch Hotels, die heute ohne Beauty-Behandlungen und Spa auskommen. Wir haben in unserem Archiv gesucht und eine Perle gefunden, die von den Anfängen des Wellness-Tourismus hierzulande erzählt. Aus dem ersten Schönheitshotel der Schweiz. In diesem Sinne, entspanntes Wochenende. Audio miteinander.
Schönheit und Jugend sind ein Geschenk der Natur bis ins frühe Mittelalter. Von da an werden sie ein kostbares Gut, von Jahr zu Jahr kostbarer. Schon deshalb, weil Time Money ist, also vor allem auch zeitraubender. Und weil so manche Dame von Weltklasse und Kultur mit ihren täglichen Verpflichtungen einfach nicht mehr zum Jung und Schönsein kommt, hat man jetzt in Lugano ein Hotel eingerichtet, wo der Gast nichts anderes braucht, als von morgens bis abends die Schönheit im Kopf und ein wenig Geld im Portemonnaie. Willkommen im ersten schweizerischen Schönheitshotel. Nummer 1, Relaxing. Nummer 2, Blumen fürs Gemüt. Mensana in corpore. Und dann geht's los.
Möchten Sie bitte zur Unterwassermassage in die physikalische Therapie kommen?
Wissenschaft und Technik haben ihr Bestes getan, um einen Tag im Schönheitshotel entspannend und spannend zu gestalten. Und so kommt man zum ersten Wagemut, natürlich noch nicht mit befriedigendem Resultat. Im Zentrum für Anmut und Schönheit darf man sich auch bewegen. Der Kalorienverschleiß ist im Pensionspreis inbegriffen.
Möchten Sie bitte kommen?
Und jetzt schnell nach Hause. Es soll schon einmal einer vor lauter Verjüngung zum Kind geworden sein.